Das bringt die nächste Ratssitzung. Warum ist die Mahler Grundsteuer rechtswidrig? Und es gibt Streit um einen Stuhl.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Mahlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Thomas Brisch.
Hallo.
Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir fangen jetzt mal an mit der Ratssitzung. Wenn ihr diese Folge hört, ein paar Stunden später wird sie stattfinden. Und habe ich doch recht, ne? Nicht, dass ich jetzt von Anfang an schon Stumpfsinn hier erzähle. Die ist doch am 11.
Immer, ne? Donnerstags, immer um 16 Uhr. Jetzt aber schon zum zweiten Mal nicht mehr in der Ernst-Immer-Realschule, da wo man es gewohnt war, ne? Wo man immer so schön unterm Basketballkorb saß in der Gymnastikhalle, sondern tatsächlich in der Aula der Scharun-Schule. Ist natürlich ein schöner Rahmen, ne? So mit ansteigenden Sitzreihen und Dezernenten und der Bürgermeister sitzen auf einer Bühne. Also ist schon, ich hatte schon was von Parlament dann da tatsächlich. Ne? Und ja, da geht es am Donnerstag um 16 Uhr los. Und das beherrschende Thema zunächst einmal zumindest ist die Einbringung des neuen Haushalts für 2026. Ne? Ein Riesenzahlenwust. Ich habe es gerade schon in Händen gehalten. Der Produkthaushalt, das ist so ein Aktenordner. Ne? Aber es sind ja nicht nur Zahlen. Dahinter steckt eine konkrete Politik und das sind Dinge, die uns alle betreffen werden. Denn man muss wissen, unsere Stadt ist hoch verschuldet und das schränkt Handlungsspielräume massiv ein. Und die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Wir haben einen neuen Bürgermeister, wir haben neue Mehrheiten im Rat. Die Frage ist, gelingt hier eine Wende? Denn im letzten Jahr hat der Kämmerer Daniel Greb noch, ich sag mal, so eine Art Highway to Hell gezeichnet. Der hat vorausberechnet, wie der Schuldenstand mal in 10 Jahren sein wird, falls nicht was Einschneidendes passiert. Das wären 1,4 Milliarden Euro minus
Milliarden?
1,4 Milliarden Euro minus im Jahr 2035. So, und das war natürlich damals eine Hammerzahl. Ja. Und man darf gespannt sein, wie die, ich sag jetzt mal, die neue Stadtregierung, das heißt der neue Bürgermeister, die neuen Mehrheitsverhältnisse im Rat, wie die darauf reagieren werden. Und am Donnerstag wird der Haushalt eingebracht. Und man erhofft sich natürlich eine Wende. Ja, also da kann kein Zauberstab geschwungen werden. Die Schulden werden nicht verschwinden. Im Gegenteil, die werden in den nächsten Jahren immer weiter ansteigen. Aber man muss natürlich gucken, ob es nicht gelingt, bei dieser immer dynamischeren Verschuldung vielleicht mal auf die Bremse zu treten zumindest. Mhm. Ne? Und da darf man gespannt sein, was passiert.
Sind denn da nicht auch die Politiker gefordert? Ich denke jetzt so an Forderungen wie keine Kita-Beiträge, denn so ein Schuldenberg von einer Milliarde, den wird man ja gar nicht mehr los. Ne?
Den würde man nie wieder los und der würde halt auch alleine schon durch die Zinslast die Stadt immer weiter in den Abgrund ziehen. Ne? Ja, also es gibt viele Themen und natürlich darf man auch gespannt sein, ja, geht der Haushalt überhaupt durch? Wo sind denn die neuen Mehrheiten? Ne? Bisher gab es ja so eine Gemeinschaft der haushalttragenden Fraktion. Das heißt, die demokratischen Parteien haben sich zusammengerauft, haben zusammen ja viel diskutiert, sich wahrscheinlich auch gestritten wie die Kesselflicker hinter verschlossenen Türen. Aber am Ende hat man gemeinsam einen Haushalt produziert oder präsentiert. Das hat im letzten Jahr erstmals nicht geklappt. Das heißt, die CDU, damals Opposition, ist ausgestiegen, hat diesen Haushalt bewusst nicht mitgetragen, hat den fehlenden Sparwillen vermisst, ist jetzt aber in einer ganz anderen Verantwortung. Jetzt ist die CDU die stärkste Fraktion im Rat. Wir haben einen CDU-Bürgermeister. Das heißt, die Partei, die letztes Jahr noch ausgestiegen ist, muss sich jetzt auf die Suche nach neuen Mehrheiten machen. Und ob das ohne weiteres gelingt, ob die SPD und die Grünen, die bisher ganz klar haushalttragend waren, ob die da noch mitspielen, da darf man gespannt sein.
Was bringt einem das, wenn man nicht mitspielt? Also dann heißt es ja, der Haushalt wird nicht verabschiedet. Dann, was heißt das dann?
Darüber darf man gar nicht nachdenken. Also ein
Haushalt, sollte man aber vielleicht, verabschiedet bevor man wird, sich weigert,
wäre eine ziemliche Katastrophe. Ne? Nein, also eine Stadt muss handlungsfähig bleiben. Und ja gut, notfalls ist natürlich eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD denkbar, was man zunächst einmal vermeiden.
Ich denke auch, dass das ein Imageverlust ist, wenn demokratische Parteien sich nicht auf einen Haushalt einigen können. Also das darf es ja eigentlich nicht sein.
Naja gut, nee. Die CDU hat es im letzten Jahr vorgemacht, ne? Von daher.
Gut, aber es hat einen Haushalt gegeben. mit den Stimmen der demokratischen Parteien mehrheitlich beschlossen. Also
ja. Und streng genommen dürfte die AfD ja gar nicht dafür stimmen, weil sie im Wahlkampf die ganze Zeit gesagt haben, wir machen keine Schulden mehr. Das ist unser Ziel, wenn wir ins Rathaus einziehen, dass die Stadt nur noch das ausgibt, was sie einnimmt.
Ja.
Und dann so einen Haushalt zu verabschieden, der so viele Schulden beinhaltet, aber gut.
Hast du recht, wobei sie sich ja jetzt einen staatstragenden Touch gibt, ne,
Thomas? Ja, die AfD, die hat im Augenblick kiloweise Kreide gefressen. Die sind also unheimlich konstruktiv dabei, ne? Die mischen mit, die argumentieren mit. Gestern, also jetzt auch im Haupt- und Finanzausschuss, konnte man die Delegierten der AfD beobachten, wie die eben tatsächlich ja sachlich mitgearbeitet haben. Ne? Ich meine, die haben dann, sind dann am Ende überstimmt worden, ne? Aber es ist ein neuer Stil. Das muss man einfach mal so festhalten. Mhm. Der ist wesentlich konstruktiver, wesentlich sachlicher. Das, was vor dem an Polemik zu hören war, das ist im Augenblick nicht zu hören. Das muss man ganz einfach mal so sagen.
Ist ja auch mal was Gutes. Also muss ich ja sagen, ich meine, dieses ständige nur kritisieren und nie mal konstruktiv Vorschläge machen, das hat mich immer gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So am meisten eigentlich, was so diese Ratsarbeit angeht oder Parlamentsarbeit von denen. Aber wenn sie jetzt tatsächlich mal nach vorne gehen und sagen, hey, wir bringen auch mal was ein, das ist ja,
ja gut. Also das ist neu, ne? Und das nimmt man erstmal so zur Kenntnis und sagt, ja, okay.
Ja, besser als rumschreien.
Genau, oder irgendwie immer nur den Bürgermeister beleidigen. Ja. Das war ja in der alten Ratsperiode, ne? Das war ja sozusagen so der permanente Sinnspruch, ne? Und im Übrigen werden wir ja vom schlechtesten Bürgermeister aller Zeiten regiert. Und, und diese Polemik, die ist jetzt erstmal weg. Und das ist auch gut so.
Definitiv, weil es muss vorangehen. Da, ich glaube, da sind sich alle einig.
Ja.
Nur halt das Wie, das ist halt jedes Mal aufs Neue dann. Ja, es fehlt ja auch letzten Endes ein dicker Batzen, ne? Erst einmal zumindest, Stichwort Grundsteuer, gehen wir mal fließend über in dieses Thema.
Ja, das war tatsächlich…
Sag mal ganz kurz, Grundsteuer rechtswidrig, habe ich ja gerade gesagt im Intro, was steckt dahinter? Was?
Ja, also tatsächlich… wollte die Stadt mal den Bürgerinnen und Bürgern dieses Jahr mal richtig was Gutes tun. Das heißt, die wollten Wohnen steuerlich entlasten. Ne, das betrifft zunächst mal alle, die Eigentum haben. Also es geht um die Grundsteuer B. Ne? Das heißt, Wohneigentum wird steuerlich belastet, genauso wie auch gewerbliches Eigentum. Und die Stadt Mal wollte dieses Jahr gesplittete Hebesätze einführen. Das heißt, getrennte Hebesätze für Wohnimmobilien und für gewerbliche Immobilien, sag ich jetzt mal vereinfacht.
Sag mal, was ist ein Hebesatz für alle, die da nicht so drin sind?
Jeder kriegt ja jedes Jahr sozusagen ein Bescheid über Grundbesitzabgaben, wenn man Grundeigentümer ist. Und da ist dann auch sozusagen die Grundsteuerbelastung und der Hebesatz vermerkt. Das heißt, ich habe auf einem Haus zum Beispiel, ja, da habe ich einen Steuermessbetrag. So, der könnte jetzt zum Beispiel bei einem Einfamilienhaus bei 100 Euro liegen. Mhm. Und auf diese 100 Euro Steuermessbetrag, den das Finanzamt ermittelt hat, kommt jetzt der Hebesatz drauf. Der liegt im Augenblick in Mal einheitlich bei 790%, heißt, diese 100 Euro werden mal 7,9 genommen. Das heißt, ich muss für mein Häuschen dann 790 Euro Grundsteuer im Jahr bezahlen. Das ist der Hebesatz. Der ist in Städten unterschiedlich. Es gibt Städte, die haben mehr, es gibt Städte, die haben weniger.
Ist ja auch immer wieder Streitthema zwischen den Städten, ne?
Ja, war jahrelang eigentlich total unproblematisch. Aber seit anderthalb Jahren ist das Thema, weil es auf Bundesebene, also weit weg von den Städten, eine Grundsteuerreform gegeben hat. Die sollte zu mehr Steuergerechtigkeit führen. Hat in gewisser Weise auch funktioniert. Das heißt, Leute, die zum Beispiel ein 100 Jahre altes Haus haben mit großem Grundstück, die haben bis 2024 einschließlich eigentlich lächerlich wenig Grundsteuer bezahlt. Wer ein neu gebautes Haus hatte, der hat teilweise das 8- oder 10-fache bezahlt. Also das heißt, es war unverhältnismäßig. Das ist jetzt ausgeglichen worden, hat aber zu neuen Ungerechtigkeiten geführt. Hat dazu geführt, dass Leute, die eine Gewerbeimmobilie haben, massiv entlastet wurden und Leute, die ein Wohnhaus haben, eine Eigentumswohnung haben, massiv belastet wurden. Und das hat sich natürlich auf alle Mieter über die Nebenkostenabrechnung übertragen. Das heißt, das Thema Grundsteuer betrifft alle eigentlich, weil wohnen muss ja jeder.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur für Hausbesitzer, sondern tatsächlich jeder, der irgendwie in vier Wänden wohnt.
Genau. Ne, und deshalb, und die Stadt Mal wollte jetzt gegensteuern. Die haben gesagt, okay, wenn also Wohnen zu hoch belastet wird, Gewerbeimmobilien zu niedrig, dann führen wir gesplittete Hebesätze ein. Das heißt, niedrigerer Hebesatz für Wohnen, höherer Hebesatz für Gewerbe. Und dann wird's gerechter. Und da ist genau jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen reingegrätscht. Mit 4 Urteilen zu 4 Klagen, die, ich sage jetzt mal vereinfachend, Gewerbegrundstücksbesitzer in 4 Revierstädten geführt hatten, wo es diese gesplitteten Hebesätze gab seit letztem Jahr. So, und die haben jetzt Erfolg gehabt. Das heißt, die haben gesagt, wir werden hier nicht gleich behandelt, wenn Wohneigentum privilegiert wird, ne, was heißt, wenn für die der Hebesatz gesenkt wird, dann werden wir steuerlich ungleich behandelt und das widerspricht Verfassungsprinzipien, also das ist, wird ganz hochgängig, das geht um unsere Verfassung und dem, das Prinzip der Gleichbehandlung, der Steuergerechtigkeit. Ja, und die haben Erfolg gehabt. So, und jetzt müssen alle Städte reagieren. Das heißt, die Städte, die geteilte Hebesätze haben, müssen die schleunigst abschaffen. Und Marl, die jetzt einführen wollte, um die Bürger zu entlasten, muss sofort auf die Bremse treten. Das heißt, das wurde sofort zurückgezogen. Es gelten die alten Regelungen, das heißt einheitlicher Hebesatz. Hebesatz bleibt bei 790%. Heißt unterm Strich, wer ein großes Gewerbegrundstück hat, kann sich freuen. Er wird weiter massiv entlastet im Vergleich zu 2024 und vorher. Wer zum Beispiel eine Wohnimmobilie hat, muss damit rechnen, dass eben die Belastung so hoch bleibt wie schon im Vorjahr.
Traum eines manchen Arbeitgebers, Wohnen auf der Arbeit, damit es günstig bleibt.
Ja, es ist ja.
Um es mal spitzes darzustellen.
Ist denn da eine Lösung in Sicht, eine Entlastung der Hauseigentümer?
Zunächst mal nicht. Ich meine, Mal hat ja jetzt hat seine Hausaufgaben. Ne? Das heißt, man hat diese getrennten Hebesätze berechnet, man steht in den Startlöchern. Man könnte die Bürger entlasten, nur jetzt kommt das Gericht und die Stadt will jetzt erstmal abwarten. Die wollen jetzt erstmal die schriftliche Begründung des Urteils abwarten. Die wollen natürlich auch abwarten, was sagen denn zum Beispiel der Städtetag NRW, also eine übergeordnete Gemeinde- und Städteorganisation dazu. Die haben Fachleute, die haben Juristen, die das genau prüfen werden. Das ist allerdings auch genau die Organisation, die schon vor einem Jahr vorgeteilten Hebesätze gewarnt hat. Das heißt, während das Land NRW tatsächlich allen Städten empfiehlt, diese getrennten Hebesätze einzuführen, um die Bürger zu entlasten, hat der Städtetag genau das Gegenteil gesagt. Hat also gesagt, geht nicht. Und hat jetzt im Nachhinein tatsächlich Recht behalten mit seinen Bedenken.
Ja, was da jetzt die Hintergründe sein mögen, dass da so unterschiedliche Aussagen kamen, kann man nur spekulieren wahrscheinlich. Aber offenbar hat der Städtetag bessere Experten da sitzen.
Ja.
Die es besser einschätzen können, sagen wir mal so, fachlich gesehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr übel. Und eine Handhabe gibt es da überhaupt gar nicht wahrscheinlich. Ne?
Gehe nee, ich mal also, von aus. Also ich sag mal so, als einfacher Bürger in Marl gegen ein Bescheid auf Grundsteuer, wie er jetzt Ende Januar wieder rausgehen wird, kann man eigentlich mit Aufsicht und auf Erfolg nicht beklagen. Mhm. Das ist einfach so, weil der Hebesatz bleibt einheitlich. Und damit ist dieser Hebel Ungleichbehandlung schon weg. Weil auf dem Papier hat ja jeder den gleich hohen Hebesatz, also Gleichbehandlung. In der Praxis heißt das aber, es ist eigentlich ungerecht, weil Wohnen wird immer teurer und Gewerbe bleibt billig. Das ist die Krux.
Knifflige Sache in der Tat. Also auf der einen Seite Gerechtigkeit, die aber eigentlich keine Gerechtigkeit ist.
So ist das. Ne? Also ne, das Verwaltungsgericht sagt, wir müssen Steuergerechtigkeit durchsetzen. Mhm. Ne? Auf dem Papier richtig, mit einheitlichem Hebesatz, in der Praxis genau falsch.
Das ist wie mit Recht haben und Recht bekommen. Das sind auch unterschiedliche Dinge. Ja, aber da kommen wir jetzt erstmal nicht mehr raus.
Ist genauso trockene,
wie alle anderen
ist ein Städte. Trockenes Thema.
Ne? Ja, aber klar, weil letzten Endes das
es ist geht
ja
um Geld für jeden, es geht um jeden. Jeder zahlt jetzt ein weiteres Jahr. Ich sage jetzt mal zu viel, wenn er wohnt, oder fast jeder. Es gibt auch Beispiele, wo tatsächlich auch unter den neuen Bedingungen Wohneigentum entlastet wird. Ich glaube, so eine Kombination ist, ich habe ein ganz neues Haus und ich habe ein ganz kleines Grundstück im Vergleich und im Verhältnis zur Wohnfläche. Dann könnte ich tatsächlich um ein paar Euro entlastet werden. Aber die allermeisten zahlen kräftig drauf nach wie vor.
Tja, und ja, wie gerade schon gesagt, wer kein Eigentum hat, der zahlt über die Miete dann obendrauf.
So ist es.
Daher, da kommt keiner drumherum.
Sehr ärgerlich jedenfalls. Ne?
Ja, definitiv. Also, vor allen Dingen, wenn die Stadt dann tatsächlich mal was Gutes tun will für ihre Bürger, dann wird es gleich torpediert.
Damit war ja der neue Bürgermeister Thomas Dierost auch angetreten. Er hat das ja vor einem Jahr schon gefordert mit den geteilten Hebesitzen und Bürgerentlastung. Na, jetzt schien alles in trockenen Tüchern, ne? Und dann grätscht das Gericht rein.
Naja, dann müssen wir abwarten, wie sich das noch, oder ob es sich überhaupt noch weiterentwickelt, ob sich da noch was tut. Ich meine, auf Dauer muss man da ja irgendwie auch eine Lösung finden, weil...
Realistisch ist, dass sich erstmal nichts tun wird. Das heißt, dass die alte Satzung zu den, zur Grundsteuer in Kraft bleibt, das heißt 790% für alle, weil dieses Gerichtsurteil ist ja auf der niedrigsten Verwaltungsgerichtsebene getroffen worden. Kann also natürlich in Revision gehen, die ist ausdrücklich zugelassen worden. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich diesen Fall ziehen, aber die Mühlen deutscher Gerichte mahlen langsam. Also da wird's
das in kann diesem, Jahre dauern, ja.
Sagen wir mal, das kann ein Jahr dauern. Da, also ja, von daher wird sich in diesem Jahr dann wahrscheinlich nicht mehr viel tun.
Ne? Ja, und dann muss vor allen Dingen auch einer den Mut haben, ne, und das Geld haben, das durchzuziehen. Das ist ja auch nicht ganz billig, wenn man jetzt bis auf Bundesebene vor Gericht ziehen will. Ah ja, keine guten Nachrichten bislang. Aber
ja, wirklich schade, ne? Wirklich schade. Letztes Jahr ist es noch an fehlender Software unter anderem gescheitert. Ne, da musste die Stadt zugeben, ja, wir haben leider noch nicht die Computerprogramme, um überhaupt diese beiden getrennten Sätze ausrechnen zu können. Jetzt ist alles da, ne? Alles war fertig und ja.
Ja, it could be it could.
Genau.
Wir bleiben aber dran. Und das Ganze könnt ihr verfolgen bei uns im Netz und damit zur Werbung. Nämlich alles, über das wir hier reden, das findet ihr bei uns auch unter maler-zeitung.de und in der MZ Plus App. Und da findet ihr nicht nur diesen Podcast, nicht nur unsere Themen aus dem Podcast, sondern auch jede Menge Videos, Livestreams, Live-Berichterstattung, Reportagen, alles, was ihr wissen wollt über Mal und die Städte hier drumherum. Und wir haben jetzt ein neues Angebot, und zwar ganze 6 Monate für nur 1 Euro. Also nicht pro Monat, sondern für die 6 Monate zusammen. Nur 1 Euro. Ihr habt also keine Ausrede mehr. Deshalb guckt auf maler-zeitung.de und in die MZ Plus App, die gibt es für iOS und Android und testet uns doch einfach mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Des Weiteren haben wir noch unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um junge Leute zwischen 13 und 17 Jahren, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollen und uns helfen wollen, Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle weiteren Infos. Und nach wie vor suchen wir auch Telesales Manager für unseren Werbemarkt. Und da gibt es alle Infos unter exploreyourtalent.de/jobs. Und da gibt es auch direkt ein Formular zum Bewerben. So, und dann kommen wir jetzt zu einem Streit um einen Stuhl, der gar nicht da war. Und genau das ist nämlich der Streitpunkt. Heinz-Peter, erzähl mal. Es geht um den Bürgermeister, es geht um Peter Wenzel. Worum geht's noch?
Genau, es geht um eine der schnellsten Dienstaufsichtsbeschwerden für einen Bürgermeister. Also Thomas Theos hat gesagt, die habe ich schon nach 14 Tagen bekommen, schneller geht's ja eigentlich nicht. Ja, aber so komisch ist das eigentlich gar nicht, denn der Hintergrund ist ja wirklich eine Eiszeit zwischen SPD und CDU. Also die Gräben zwischen beiden Parteien, die sind ja tief, die waren auch schon tief. Man hat das bei der Wahl, nach der Wahl gemerkt. Die vor allen Dingen Thomas Theerhorst und Peter Wenzel können nicht so richtig miteinander, können auch schwer miteinander reden. Die CDU hat ja die SPD-Fraktionsmitglieder angeschrieben. Thomas, da hattest du ja drüber berichtet und gesagt, ja, also Gespräche mit Peter Wenzel sind aus unserer Sicht nicht möglich. Entscheidet doch mal, macht doch ja mal jemand anders zum SPD-Fraktionsvorsitzenden. Das ist natürlich ein Eingriff in die parteiliche Souveränität. Ging natürlich nicht, aber es zeigt schon, wie tief da die Gräben sind, ne? Und jetzt folgt also diese Dienstaufsichtsbeschwerde. Hintergrund ist die erste Ratssitzung in der Scharun-Schule. Da saß Peter Wenzel nicht auf seinem speziellen Stuhl. Er hat also eine Wirbelsäulenversteifung. Er sagt, er ist 50% schwerbehindert und er kann nicht stundenlang sitzen. Also wenn er 5 Stunden sitzt, dann hat er extreme Schmerzen und Ratssitzungen in Mahl, die können ja schon mal so lange dauern. Ne?
Ja.
Da gibt es ja dann den Änderungsantrag vom Änderungsantrag und schon hat man die 5 Stunden zusammen. Ja, und also Peter Wenzel hat mir gesagt, ich kann eine Stunde sitzen, zur Not auch anderthalb, aber dann habe ich Schmerzen. Und deshalb stand ihm seit 8 Jahren so ein spezieller Stuhl zur Verfügung. Und den hat er jetzt nicht bekommen und hat gleich eine Dienstaufsichtsbeschwerde an den Landrat gestellt.
Ich habe dann ganz kurz, was ist das für ein Stuhl? Wissen wir das? Also hat er das erzählt, was also das jetzt sein soll?
Die SPD nennt das einen leidensgerechten Stuhl. Das ist okay. Also ein ich glaube, der ist ein bisschen höher gestellt. Weißt du das, Thomas?
Ja, ich habe den jetzt aus den Sitzungen in der Ernst-Immel-Realschule so als schwarzer Lederdrehstuhl in Erinnerung. Bisschen bequemer, einfach bequemer geschnitten, mehr Platz. Aber wie gesagt, ich kann da auch nichts zu sagen. Also richtig ist jedenfalls, wenn ein spezieller Stuhl hilft, dann muss der auch her. Weil Politik unter Schmerzen machen, dann geht ja nicht.
Nein, also jeder, das ist ja auch eine Ungleichbehandlung. Jeder jeder Schwerbehinderte hat das Recht auf barrierefreie Teilnahme und das gilt natürlich genauso für Politiker. Ich habe mit dem Bürgermeister darüber gesprochen. Er sagt, das Problem war, dass der Hausmeister gesagt hat, das geht nicht. Also der hat Brandschutzbedenken geltend gemacht und der Hausmeister hat gesagt, so ein Stuhl in Reihen der SPD, das geht in dem Fall jetzt nicht. Und dann außerhalb der Reihen der SPD habe Peter Wenzel verweigert, sagt der Bürgermeister wiederum. Also da hat man sich nicht einigen können. Und jetzt gibt es schon halt so schnell eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Die beiden hätten ja auch miteinander sprechen können.
Ich wollte gerade sagen.
Man hätte ja mal, es ist natürlich richtig, da hat Peter Wenzel recht, er hat einen Anspruch auf diesen Stuhl und da muss man eine Lösung finden. Aber die Fraktion oder beide hätten auch drüber sprechen können. Aber nein, es gibt jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Jetzt muss sich der Landrat damit befassen. Eine Lösung ist aber trotzdem schon gefunden. Denn am Donnerstag, also für unsere Zuschauer dann heute, wird Peter Wenzel auf einem speziellen Stuhl Platz nehmen. Und der Bürgermeister versichert also, das wird ein Stuhl am separaten Tisch sein, aber vorne in der ersten Reihe der SPD-Fraktion.
Ja, geht doch. Dafür dann der Aufwand jetzt?
Geht also doch.
Das ist.
Und es seien auch, also die Fluchtwege seien auch gesichert.
Ja gut, das kann ich ja verstehen, dass da der Hausmeister dann auch sagt, nee, sorry, ist nicht, weil klar, wenn was passiert, der eine Fall von 1 Million, dann kann so ein Stuhl tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Wenn da einer drüber stolpert oder nicht mehr rauskommt aus der Reihe rechtzeitig, kann man ja alles nachvollziehen, aber wenn die Lösung doch so nahe liegt, warum dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde? Das riecht halt sehr nach, wir machen jetzt hier weiter Wahlkampf irgendwie.
Ja, das habe ich auch in meinem Kommentar gefragt. Das ist eigentlich bedenklich, wenn zwei Leute, die sich schon über Jahrzehnte oder zumindest seit 18 Jahren müssten sie sich eigentlich gut kennen aus dem Rat, dass die nicht miteinander sprechen können. Und es ist ja notwendig, machen wir uns nichts vor. Die CDU tut so, als hätte sie jetzt mit den kleineren Parteien Mehrheiten. Aber wenn man mal rechnet, der Rat hat 45 Mitglieder und auf diese Mehrzahl von 23 kommt die CDU nicht, auch nicht mit FDP-kritischen Bürgern und BSW und mit wem sie da zusammengeht. Also eine Mehrheit von CDU und SPD wäre aber möglich, wenn man eine demokratische Mehrheit will und nicht mit der AfD zusammengehen will.
Ja.
Da versichert, und auch wenn sie Kreide gefressen hat, also ich habe es ja hier schon gesagt, im Wahlkampf hatte sie das nicht und da hatte sie auch Forderungen, die außerhalb unseres Grundgesetzes stehen. Also das muss man sich überlegen, ob man das wirklich will als CDU. Ne? Und da gibt es nun mal da hätte die CDU und SPD hätten zumindest eine Mehrheit von 24 Sitzen. Und da kann man natürlich auch noch kleinere Parteien ins Boot holen, je mehr, desto besser. Aber wichtig sind demokratische Mehrheiten in dieser Zeit.
Ja, und da hätte ich dann eigentlich mal so erwartet, dass man sich auf den Hosenboden setzt und mal sich zusammenreißt. Ich meine, das hattest du ja auch in einem Kommentar geschrieben, unsere Stadt hat genug Probleme, warum kümmert man sich jetzt um sowas? Es wäre doch viel wichtiger, dass die Kräfte, die zusammenarbeiten können, wirklich und was erreichen können, dass die das auch wirklich machen und die Stadt voranbringen. Wir haben es ja gerade gehört, alleine der Haushalt, alleine die Prognosen für den Haushalt, alleine solche Sachen schon, plus die ganzen anderen Dinge, die jeder täglich hier in der Stadt sieht, Ja, und dann kümmert man sich um sowas, was man eigentlich mit einem Gespräch lösen kann.
Ja, das sagen auch unsere Nutzerinnen, unsere Abonnenten. Das habe ich ja gesehen auf unserer Facebook-Seite. Da war zu dieser Geschichte, hatte ich also gestern schon 206 Kommentare gesehen. So viel hatten wir lange nicht. Also
das ist eine Menge, ja.
Das ist schon Stadtgespräch, dieser Stuhl. Und
auch mit viel Häme, ne? Ich meine, muss man auch sagen, ne? Mit viel Häme und viel Spott.
Das war es vorher. Wir sind da also eingestiegen, als wir das gesehen haben. Die SPD hat diese Dienstaufsichtsbeschwerde ja erst nicht publik gemacht, ne? Und als wir dann gesehen haben, auf Facebook läuft das und auch der Bürgermeister hat es angesprochen in der Stellungnahme, dann haben wir das auch öffentlich gemacht. Müssen wir ja, wir wollen ja wissen, was steckt denn hinter so einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Und da ist die Diskussion dann sehr viel sachlicher verlaufen. Also ich finde in diesen 206 Kommentaren, gut, da ist die eine oder andere Häme, aber es ist noch weitgehend sachlich für so eine Facebook-Diskussion. Also seitdem wir das Thema aufgegriffen haben, läuft die da so in Bahn. Kritik ist ja nach wie vor erwünscht und ja, die geht dann auch so in die Richtung, ne? Leute, habt ihr nicht andere Probleme? Es gibt auch so viele politische Probleme in Mal, die gelöst werden müssen. Und redet doch miteinander.
Ja, ich meine, es hört sich ja auch sofort im ersten Moment an, dass es halt ein sehr banales Thema ist. Für Peter Wenzel nicht, ich kann das verstehen, Rückenschmerzen, vor allen Dingen, wenn man da eine Vorerkrankung hat. Das ist nicht schön, alles andere als schön. Aber das halt so aufzuplustern, da... Ja, es wirkt einfach wie so eine banale Ablenkungsnummer von irgendwas anderem oder wie auch immer. Ne? Es wirkt auf jeden Fall nicht so, als wenn da jemand ernsthaft seine Arbeit macht im Rat.
Eine Dienstaufsichtsbeschwerde würde ja heißen, dass die Verwaltung und der Bürgermeister nicht mit sich reden lassen, dass die Lösung wollen. Das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein, denn in der Scharunschule ist ja eine Lösung gefunden und ich habe die Stadtverwaltung mal gefragt. Die stellt sich auf den Standpunkt, dass die Scharunschule auch barrierefrei ist und das werden wir beide uns mal anschauen. Ne?
Werden wir sehen, ja. Also ich sag mal so, was Barrierefreiheit anbelangt, da war Ernst Immel, die Gymnastikhalle war unproblematischer. Das war alles zu ebener Erde, es war alles sehr großzügig, viele Fluchtwege auch, ne, falls jetzt wirklich mal was wäre. Das Einzige, was nicht barrierefrei war, ist ja so Zugang zu den Toiletten, da musste man eine Treppe runtergehen, ne. Aber aber wie gesagt, dass man sich jetzt auf die Scharunschule verständigt hat, hat andere Gründe. Es ist schon repräsentativer, es ist parlamentarischer. Ne? Aber jetzt müssen wir das Stuhlproblem noch lösen, aber das haben wir ja nun.
Ne? Genau, so eine Turnhalle ist jetzt nicht die ideale Kulisse für eine Ratssitzung, aber die Scharunschule schon, ja.
Genau. Ich habe jedenfalls heute noch was ganz Wichtiges gehört. In der Ernst-Immel-Realschule gab es von den lieben Eltern immer Waffeln.
Ach.
Für die Teilnehmer. Und das soll auch in der Scharunschule so sein.
Ach schon.
Das heißt, wer das da kommt, ne, der kann sich da was kaufen.
Ja, letztes Mal gab es ja Canapés. Das war ja auch so eine Geschichte, ne, dass die SPD gesagt hat, da sollte es ja kein Essen geben und kein Trinken. Und der Bürgermeister hätte das untersagt. Du hast das anders erlebt, ne, denn es gab ja Canapés, oder?
Ja, da gab es ordentlich was zu futtern, ne, also auch was zu trinken. Man hätte sogar ein echtes Pilz bekommen, wenn man gewollt hätte.
Ich glaube, der Knackpunkt war im Saal, ne?
Im Saal, ja.
Im Saal war es verboten.
Im Saal war es verboten.
Ja, aber draußen war ein richtig schönes, kaltes Buffet aufgebaut. Ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass das vom Bürgermeister persönlich war. So,
hat er doch gesagt,
von eigenem Geld, also alles ganz koscher, ne, und war total lecker. Und wie gesagt, flottes Glas Bier gab es auch dazu oder eben Mineralwasser, je nachdem, wenn man mit dem Auto da war. Nein, das war eigentlich sehr schön. Ein schöner Rahmen war das so für die erste Ratssitzung.
Ja. Gut, dann hoffen wir, dass sie sich mal irgendwann zusammenreißen,
genau,
was so die Zusammenarbeit angeht.
Vertragt euch.
Damit wir hier nicht über rückenfreundliche Stühle diskutieren müssen, sondern über die richtigen Themen.
Das war ja das Schlusswort von Werner Arndt bei seiner Verabschiedung an den Rat gerichtet. Ne? Versöhnen statt spalten, hat er gesagt. Ne? Also
was hoffen.
Vertragt euch, genau.
Ja, dann hoffentlich fängt seine Partei dann auch damit an. Gucken wir mal. Ja, auch das verfolgen wir natürlich weiter. Gut, und dann kommen wir jetzt zum Wochenende und da steht die größte Veranstaltung wahrscheinlich in Mal bevor, nämlich der Polsumer Weihnachtsmarkt. Am Sonntag von 11 bis 22 Uhr lädt das komplette Dorf wieder ein. Ja, ich glaube, jeder von uns war schon mal da, nicht nur einmal, ne? Sowohl als Gebürtige, als auch Nochmaler, als auch welche, die seit 30 Jahren in Mal arbeiten. Man kommt nicht drumherum. Was verbindet ihr so mit dem Polsumer Weihnachtsmarkt?
Ich war noch nie da.
Was?
Was? Ich wage es kaum zu sagen. Ja, ich bin ja ein Lenkerbäcker-Junge, ne? Ich bin auf der anderen Seite der Stadt aufgewachsen. Für mich war das
Zentral. Du bist in der Erkenschwick gefahren, dann,
oder was? Nein, aber für mich als Kind und auch als, eigentlich auch noch als junger Erwachsener und auch später, für mich war die zentrale Veranstaltung immer der Nikolausumzug in Hüls, der zu meiner Kindheit auch noch bis nach Lenkerbeck gezogen ist. So, das war meine Vorweihnachtszeit, ne? Und das lebe ich bis heute. Also wenn ich jetzt heute den Nikolausumzug in Hüls mitkriege, dann wärmt mir das Herz. Also so mein Ding, bis heute geblieben.
Stimmt, das ist ja auch eine Großveranstaltung. Aber der Polsumer Weihnachtsmarkt, das ist schon, der war lange Zeit der größte Eintagesmarkt im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber einer der größten ist er auf jeden Fall. Und er hat trotzdem so seinen Charme, weil das geht so rund um den Dorfkern. Da sind sehr viel schöne handwerklich, ja, sehr viel schönes Kunsthandwerk. Ein paar Stände sind auch, das sieht man auf anderen Weihnachtsmärkten auch, ne? Viel Leckeres, leckere Mandeln und ja, auch ja, Mutzenmandeln habe ich da auch schon mal gegessen, die Marler Mutzenmandeln von der Bäckerei Thies. Ja, und es gibt diesen leckeren Polsumer Eierpunsch.
Oh, das klingt gut.
Ja, also das.
Also doch dieses.
Doch Jahr. Mal hin.
Ja. Also, ja, besonders hochprozentig für Kinder nicht zu empfehlen, ne? Aber hat mir sehr gut geschmeckt. Also Kakao, Eierlikör, dann auch so ein bisschen Schnaps noch dabei. Also wärmt richtig auf. Und
es soll ja auch ein bisschen kälter wieder werden bis zum Wochenende. Wenn auch nicht viel, aber dann lohnt sich das wenigstens, den Glühwein sich einzuschenken. Ja. Programm gibt es, glaube ich, auch, ne?
Genau, ja, der Jesse Davis singt seine Rock- und Pop-Hits und ja, dann gibt es so ein paar Schlager-Coverbands. Ich weiß die jetzt namentlich nicht.
Es ist gesorgt vielleicht, auf jeden Fall dafür.
Es ist auf jeden Fall für Unterhaltung rundum gesorgt. Jedes Mal kommt der Nikolaus ja auch mit seinem Quad gefahren, also auf dem Motorrad und begrüßt dann die Kinder mit Stutenkerlen. Ja, und Klaus Heidersch, der Organisator, der macht das auch schon Jahrzehnte. Also der ist Mr. Polsumer Weihnachtsmarkt praktisch.
Und man darf keine Angst vor großen Menschenmengen haben, weil es ist immer richtig voll. Also man, ich sag mal, wer so zum späten Nachmittag dahin geht, wenn dann wirklich auch so diejenigen dahin gehen, um Leute zu treffen, jetzt nicht unbedingt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Es ist ja ein Treffpunkt jedes Jahr auch, weil es so kurz vor Heiligabend ist. Da sind viele schon wieder in der Stadt, die normalerweise mittlerweile auswärts wohnen und so. Und du kommst teilweise im Tippelschritt nur voran. Ja. Aber es ist trotzdem schön, weil du triffst halt jeden, ob du willst oder nicht natürlich, aber du triffst grundsätzlich erstmal alle möglichen Leute da. Und es ist ja Partystimmung einfach. Also ich finde, es ist nicht ein normaler Weihnachtsmarkt.
Ja. Also ich war meistens schon vormittags da, damit ich mich ein bisschen bewegen konnte, damit wir live besser berichten konnten oder so. Aber ja, das ist schon in der Tat, also nachmittags und am späten Abend, da wird es schon eng. Es sind ja auch immer mehrere Zehntausende da.
Ja. Also da nicht nur gefühlt die ganze Stadt, eigentlich aus in reellen Zahlen fast sogar. Deshalb auch immer der Tipp, nutzt die Busse der Festischen oder schwingt euch aufs Fahrrad oder Pedelec oder so. Nicht mit dem Auto bis nach Polsum fahren. Mhm. Das ist erstens, glaube ich, wahrscheinlich auch abgesperrt schon weiträumig, gehe ich mal davon aus, gerade so mit den neuesten Sicherheitsvorschriften. Und ja, also ob ihr jetzt dann irgendwie am Rande von Polsum parkt und stundenlang lauft oder ob ihr von vornherein mit dem Bus fahrt, nehmt den Bus lieber, ist angenehmer.
Genau.
Also das immer so als Tipp auf jeden Fall noch. Ja, aber ansonsten wieder das größte Event, muss man sagen, in Mal. Also so zahlenmäßig.
Weihnachten, um Weihnachten rum bestimmt, ja.
Ja. Ja, was haben wir? Ja, Volksparkfest, ja.
Ja,
das ist so das andere große eintägige Event, was ähnliche Zahlen generiert.
Da würde ich sagen, da sind mehr Menschen, aber ja.
Kommt aufs Jahr wahrscheinlich an, ne?
Kommt aufs Wetter an, natürlich.
Ja, das auch.
Ja, aber bei gutem Wetter könnte ich mir vorstellen, weil da ist wirklich halb mal Volksparkfest, ne?
Da, ja, das könnte dann in der Tat noch einen Tag größer sein. Aber das ist so im Kopf, sage ich jetzt mal, ja, weil man sich ja solche Menschenmassen sowieso nicht ganz realistisch vorstellen kann. Das sind die großen Dinger. Und wie gesagt, Sonntag 11 bis 22 Uhr in Polsum, im Ortskern rund um die Kirche. Und da könnt ihr Spaß haben. Auf jeden Fall empfehlenswert. Wir sind natürlich auch vor Ort. Das heißt, bei uns könnt ihr das auch mitverfolgen. Vielleicht vorher schon mal reingucken, wie es dieses Jahr aussieht. Und dann könnt ihr später noch vorbeigehen. Und wenn ihr es nicht schaffen solltet, kriegt ihr natürlich trotzdem die volle Ladung bei uns dann auch. Es ist am Wochenende aber noch ein bisschen was anderes los. Und zwar haben wir noch die deutsche Freestyle-Meisterschaft der Skateboarder. Und zwar am Samstag ab 12 Uhr in der Sporthalle an der August-Dörr-Schule, die ADS-Halle. Ist auch eine spannende Sache, vor allem im Winter in der Halle. Aber interessant auf jeden Fall. Jeder, der schon mal auf einem Rollbrett gestanden hat, der mag sich das vielleicht mal angucken. Ansonsten haben wir noch ein Mitsing-Konzert und zwar Sing Marl mit vom Lions Club, Marl im Revier. Samstag 19 Uhr in der Erlöserkirche. Da müsst ihr aber noch mal gucken, ob es noch Karten gibt. Da hatten wir jetzt so unterschiedliche Infos drüber. Einfach mal vorbeischauen bei denen im Web am besten vorher und gucken, ob es da noch was gibt. Ansonsten an beiden Tagen, Samstag und Sonntag 14 bis 20 Uhr jeweils, findet der Winterzauber im Klinikpark noch statt. Und da lohnt es sich dann auch vorbeizugehen, wenn man einen etwas ruhigeren Weihnachtsmarkt haben möchte. Gut. Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank euch beiden.
Ja, wie immer gerne. Wieder gerne.
Ja. Und danke euch da draußen und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.